Ich möchte Ihnen Alexander Seibel vorstellen. Er ist Wiener und er hat nach dem Diplom-Ingenieur auf der Bodenkultur Wien verlassen und ist in den Dienst, in den missionarischen Dienst getreten und arbeitet als Autor und Mitarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland für die evangelische Gesellschaft. Und er wird uns nachher über eine Textstelle das Wort Gottes weitergeben, die ich Ihnen vorlesen möchte. Er hat mir verraten, welche Stelle das sein wird, und die möchte ich Ihnen vorher vorlesen. Und zwar ist es aus Lukas Evangelium Kapitel 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da heißt es: Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu seinem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er es verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Taglöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an, und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein.
Liebe Freunde, hab Dank für auch heute euer zahlreiches Kommen. Was vorgelesen wurde, gilt als das schönste Gleichnis der Weltliteratur. Man nennt es das goldene Blatt der Bibel und gehörte eigentlich früher irgendwie zum Allgemeingut oder Allgemeinwissen. Nur man fragt sich eben heute, was man überhaupt noch voraussetzen kann. Es geht ja die geistliche Bildung und auch die Allgemeinbildung dank einer videotisierten, wie der Spiegel dann klagte, idiotisierten Gesellschaft immer mehr zurück. Wie jemand mal ironisch meinte, Goethe war doch ein Boxer, weil seine Faust so berühmt sei. Und ein anderer meinte, Paganini ist ein Gebirgsfluss in den Dolomiten und so weiter und so fort. Warum haben wir diesen etwas provozierenden Titel aufgegriffen? Ist Gott tot? Und dann diese Geschichte. Wir haben es eingangs gehört, da hat jemand zwei Söhne und der Jüngere sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir gehört. Jetzt ist es ja ohne Widerrede so, dass man das Erbteil erst empfängt, wenn der Erblasser gestorben ist. Und jetzt sagt hier dieser Jüngere: Gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Und mit anderen Worten, und von daher dieser Bezug, erklärt er jetzt den Vater für ihn gestorben. Nicht mehr zuständig, nicht mehr kompetent. Vater, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist für mich passé. Du bist für mich tot. Der Vater natürlich ein Bild für Gott. Gib mir, was mir gehört. Und so läuft ja der Ruf heute. Wir wollen uns nicht mehr dreinreden lassen. Wir wollen unser Fleisch feiern lassen. Oder Fleisch feiern. Wir sind autonom. Wir sind emanzipiert. Wir sind mündig. Und wie jemand sagt, in Wirklichkeit sündig. Und mir ist hier Folgendes aufgefallen. Erstens, dass es der Jüngere ist. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog fern über Land, und er selbst brachte sein Gut um mit Prassen. Er zog fern über Land, er ging weit weg von Gott, und wie ich vorhin schon sagte, der Jüngere. Und das kann man beobachten, liebe Freunde. Man konnte es früher noch deutlicher beobachten, manchmal in den Familien richtig der Knick, als dann diese Kulturrevolution einsetzte, die Aufstand gegen alle Normen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wie da der Bruch eintrat. Und wie es die immer jüngeren Leute sind, die immer offener Gott für tot erklären, immer offener rebellieren. Und man kann sagen, das ist übertrieben, ist überzeichnet. Aber was da jetzt Schlagzeilen machte, besonders in England, dass zwei Zehnjährige in grauenhafter Weise ein zweijähriges Kind umgebracht haben, das wäre, glaube ich, gar nicht denkbar gewesen. Noch vor wenigen Jahrzehnten. Ich kann mich nicht an solche Schlagzeilen erinnern. Und das andere, was hier schon mitschwang, er zog ferne über Land. Er ging weg vom Gott, er ging weg vom Vater, er ging weit weg. Und wir haben eine Generation, und das sage ich wahrlich nicht erfreut, gerade als Evangelist, die ist meilenweit weg, die ist einer Siriusferne von christlichen Maßstäben angelangt. Die sind in einer Gottesferne gelandet, dass jetzt sogar den Weltmenschen allmählich Angst und Bange wird, und jetzt ernten wir allmählich das, was wir gesät haben. Schaut, ich habe es ja schon erwähnt, Gewalt an den Schulen, ein Artikel vom 13. Juni 91. Viele Schüler haben ein mangelndes Unrechtsbewusstsein. Alles ist für sie Spiel. Da wird einem Mädchen der Hals mit einem Seil stranguliert, weil die Täter sehen wollen, wie das Kind blau anläuft. Lehrer berichten, dass bereits Grundschüler nach einem Streit nicht mehr bereit sind, sich wieder zu vertragen. Verzeihen gibt es nicht mehr. Und das erinnert ja an dieses apokalyptische Wortzitat: doch nicht Buße, es ist kein Unrechtsbewusstsein mehr vorhanden, es ist alles erlaubt, man hat alle Normen zerschlagen und jetzt gibt es kaum noch Sündenerkenntnis, und dieses apokalyptische Wort sagt, sie taten doch nicht Buße über Unzucht, Morde, Zauberei, Dieberei und so weiter. Und liebe Freunde, das Interessante ist, der Vater schweigt. Im Prinzip darf der Sohn, hier der Jüngere, tatsächlich das machen, was ihm als das wahre Leben hier vorgaukelt. Der Vater schweigt. Und wir ahnen nicht, dass das Schweigen Gottes ja bereits Gericht ist. Und manche einer ist falsch erzogen worden. Da zieht man sich ja hoch. Davon sind wir gründlich emanzipiert worden. Und es darf nicht mehr gezüchtigt werden. Und wenn Schüler den Lehrer verdreschen, ist das nicht weiter schlimm. Wenn der Lehrer den Schüler mal hart anfasst, dann gibt es Schlagzeilen in unseren Zeitungen, was für eine repressive und dergleichen sonstige Gesellschaftsordnung wir noch hätten. Und liebe Freunde, von dieser Entwicklung her, meint manch einer, ja, also wenn ich etwas Falsches tue, er stellt sich Gott vor als einen großen Polizisten mit großen Knüppel, und wenn ich was Falsches tue, kommt gleich ein Blitz vom Himmel und dergleichen. Das ist nicht der Gott der Bibel. Und die Bibel sagt, weil das Unrecht über Böses tun nicht sogleich, nein, das Urteil über Böses tun nicht sogleich erfolgt, wird das menschliche Herz voller Begierde, Böses zu tun. Gott sagte mal, ist es nicht so, weil ich schwieg und mich verbarg, darum hast du mich nicht gefürchtet. Der Vater schweigt und der Sohn marschiert davon und er geht ferne über Land. Wir haben jetzt eine Generation, man muss mal sagen, eine verlorene Generation. Ich darf mich wiederholen, der Jüngere, es ist erschreckend zu sehen, in welch einer Gottesferne heute schon Teenager angekommen sind. Und sie verschleudern ihr Gut mit Prassen. Das anvertraute Gut, das ist jetzt mal vordergründig die biologische Maschine. Und man kann ja einigermaßen so leben, dass man diesen Leib, diese biologische Maschine, 7, 8 Jahrzehnte, 6 Jahrzehnte einigermaßen normal funktionierend hat, aber man kann derartig leben, liebe Freunde, dass man womöglich schon mit 20 am Ende ist. So wie jemand, der ein Auto kauft, sich keine Normen bindet, was hat mir der Hersteller zu sagen? Wir sind emanzipiert, wir sind autonom, jetzt fahren wir mit der ersten bis auf 80, die Sache macht sich, wenn wir fahren 180, naja, nach einiger Zeit sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. So geht es einem eben in der Mechanik. Und es gibt hier auch im biologischen Bereich gewisse Gesetze. Wir haben es eingangs gehört, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt mich auf grüne Aue, er weidet mich auf grüne Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er quickt meine Seele. Und da hat eine Rauschgiftsüchtige in London, die sich im Rausch des Heroins befand, Folgendes geschrieben. Nun, man konnte früher auch dem Psalm 23 als bekannt voraussetzen. Heute ist ja auch die Frage, wie weit er überhaupt noch bekannt ist. Dieser berühmte Psalm, der als einer der schönsten überhaupt gilt. Und da heißt es hier, König Heroin ist mein Hirte, mir wird immer mangeln. Er bringt mich hinab in den Schmutz, er führt mich zum sorgenvollen Wasser, er zerstört meine Seele. David sagt, du erquickst meine Seele, er zerstört meine Seele. Liebe Freunde, man sollte sagen mit Tränen in den Augen, wir haben heute 100 Möglichkeiten, unsere Seele zu zerstören. Also was für eine Generation Gottlose über Jahrzehnte geschafft haben, das kann man heute innerhalb kürzester Zeit. Man kann sich Filme anschauen, und Videos, deren Bilder man für den Rest seines Lebens nicht mehr los wird. Er führt mich auf böse Straßen. Ja, ich werde wandeln durch das Tal der Armut und das Böse fürchten, denn du, Heroin, bist bei mir. Deine Spritzen und Kapseln versuchen mich zu trösten. Er entleert den vollgedeckten Tisch vor dem Angesicht meiner Familie. Er raubt die Vernunft aus meinem Kopf. Geistliche Wahrheiten gehen über den Nous, über den Verstand. Die Bibel sagt von den Menschen der letzten Tage, dass sie zerrüttete Sinne haben, untüchtig zum Glauben. Und Droge, sexuelle Perversionen und Okkultismus, die haben diese Auswirkungen, dass der Verstand zerrüttet wird. Untüchtig zum Glauben. Eigentlich dieses Organ, um glaubensmäßige Dinge zu erfassen, sind einfach zerstört, so wie wenn ich jemandem das Auge austrete. Dann kann er nichts mehr wahrnehmen. Er raubt die Vernunft aus meinem Kopf, mein Kelch von Sorgen fließt über, wahrlich Heroin hingegeben, soll ich dahinschleichen alle Tage meines Lebens und ich will leben in dem Hause der Verdammten für immer. Dieser maschinengeschriebene Psalm wurde von einem Polizisten in einer Telefonzelle gefunden, mit der Hand geschrieben, stand noch folgende Worte: Wahrlich, das ist mein Psalm. Ich bin ein junges Mädchen von 20 Jahren. In den letzten 2,5 Jahren ging es mit mir immer mehr bergab. Ich wurde eine Süchtige. Ich versuchte auf vielen Wegen wieder frei zu kommen. Es ging nicht, sogar Gefängnis half nicht. Auch die Ärzte im Krankenhaus konnten mir nicht helfen. Der Arzt sagte meiner Familie, es wäre besser und gnädiger gewesen, wenn die Person, die mir das Rauschgift nehmen beigebracht hatte, lieber mit einer Pistole mein Gehirn durchschossen hätte. Oh mein Gott, ich wünschte, es wäre so gewesen. Welcher Gott wird angerufen? Offensichtlich Kind aus frommem Elternhaus, kannte ja den Psalm 23 auswendig. Anders wäre es gar nicht denkbar, dass ihn so jetzt in erschütternd brillanter Weise herumgeschrieben wurde. Und dann, man verschleudert sein Gut mit Prassen und dann ist man am Ende. Und die, die heute aus den frommen Elternhäusern, von den lebendigen Gott weggehen, deren Zahl ist bald Legion. Da gibt es ja diesen berühmten Satz, Pfarrers Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Und damit wollte man sagen, die Kinder aus den frommen Elternhäusern, auch Nietzsche war ja Pfarrers Sohn und manch anderer Antichrist, das wären oft die Allerschlimmsten. Verschleuderte sein Gut mit Prassen. Als nun all das seine verzehrt hatte, ward eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einem Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf seinen Acker die Säue zu hüten. Er fing an zu darben, es kam eine Teuerung in das Land und liebe Freunde, man kann das prophetisch auslegen. Kenner der wirtschaftlichen Situation sagen, die fetten Jahre sind vorbei. Die teuren Zeiten nahen sich. Und liebe Freunde, von dieser ganzen Entwicklung her, er ging ferne über Land, er erklärt Gott ganz bewusst für tot. Ich glaube, soweit ich es beurteilen kann, es hat keine Generation einen größeren Anschauungsunterricht bekommen als diese. Denn wir hatten ja vor etlichen Jahrzehnten, zum Teil am Beginn dieses Jahrhunderts, voller Optimismus angefangen mit der Abschaffung Gottes, endlich eine gerechte Gesellschaft, eine Gesellschaft des Überflusses zu etablieren. Und ein Slogan in der DDR, in der ehemaligen, lautete, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Und dann schrieb ein gläubiger Pfarrer, ohne Sonnenschein und Gott macht die DDR bankrott. Und sie hat dann mit Sonnenschein sogar bankrott gemacht. Liebe Freunde, ist uns aufgefallen, dass die Länder, die sich am offensten von Gott abgenabelt haben, uns rettet nicht ein höheres Wesen, so lautet ja der Text der ersten Internationalen, kein Gott, kein Kaiser und Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, das müssen wir schon selber tun. Dass diese Länder jetzt völlig am Boden zerstört daliegen. Gehen uns nicht Zusammenhänge auf. Ich möchte fast mit Wilhelm Busch fragen, sind wir so blind? Russland, das größte Land der Erde, ich habe es ja am ersten Abend schon erwähnt, das Land mit den meisten Bodenschätzen, das Land mit der größten Getreideanbaufläche der Erde ist der größte Getreideimporteur der Erde geworden. Rumänien ist ein wunderbares Land, das könnte das reichste Land Europas sein, das hat Bodenschätze, das hat Gebirge, das hat Erdöl, Zugang zum Meer, es war die Kornkammer der K&K-Monarchie, es ist das Armenhaus Europas geworden. Und das Land, das ja am alleroffensichtlichsten Gott den Krieg erklärt hat, sich gerühmt hat, das erste atheistische Land der Erde zu sein, im Jahre 67, bezeichneterweise auch, und da beginnt ja Ende der 60er Jahre diese unglaubliche Entwicklung, dieser Dammbruch, jedenfalls im Westen, und da war dann ein Artikel in unserer Tageszeitung WNZ, die Wetzlarer Neue Zeitung, vom 29. Oktober letzten Jahres. Für die Kinder in Albanien ist das Leben ein Albtraum. Für 1 Million Kinder in Albanien ist das Leben seit dem Tag, an dem sie auf die Welt kamen, ein einziger Albtraum. Im Land fehlt es nahezu an allem, was für ein Gedeihen nötig ist. In der Gebärstation in Tirana werden Neugeborene oft in Zeitungspapier gewickelt, weil es an Windeln fehlt. Wir können den Kindern kaum etwas zu essen geben, berichtet eine Kindergärtnerin. Ach, haben wir kein Spielzeug für die Kinder, es gibt keine Decken und Windeln. Die 20 Jahre alte Waschmaschine ist vor einigen Wochen endgültig zusammengebrochen. Von 100 Kindern wussten nur 2, was eine Banane ist. Liebe Freunde, gehen uns keine Zusammenhänge auf. Dass man über all dieses titanische Experiment schreiben muss, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten, wer auf das Fleisch sät, und Fleisch heißt die eigene Kraft. Ohne Gott, die Abnabelung, die Emanzipation, die autonome Gesellschaft, der sich selbst bestimmende Mensch, wer auf das Fleisch sät, wird aus dem Fleisch das Verderben ernten. Meint ihr, dass es Zufall ist, dass die Länder, wo immer noch ein paar Leute bitten, gib uns heute unser täglich Brot, im Großen und Ganzen noch keinen Mangel haben? Müssen wir den gleichen Weg gehen? Und entschuldigt diesen untheologischen, wenig reflektierten Satz. Was haben, fragt mal jemand, die Menschen und die Kartoffel gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Entschuldigt diese. Und ähnlich war es ja hier. Er ging ferne über Land. Er hängte sich an einen Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und das gehört ja jetzt noch in diese Thematik. Ich habe es auch am ersten Abend kurz gestreift. Es sind jetzt die Weltmenschen, die sagen, wir sind eine kaputte, eine schamlose Gesellschaft geworden. Spiegelleitartikel ein paar Wochen zurück. Wann war das? 11. Januar 93, die schamlose Gesellschaft. Und das ist einfach zu parallel von diesem verlorenen Sohn, der am Acker der Schweine landet. Ein Volk, lautet die Überschrift, im Schweinestall. Da heißt es, die Schamschwellen sinken, die Mordlust sprengt die Grenzen. Im Kampf um Massenkundschaft setzt die Medienindustrie, vor allem in China, Privatfernsehen, hemmungslos auf Obszönität und Gewalt. Kulturkritiker beklagen die unübersehbare Brutalisierung der Gesellschaft und rufen den moralischen Notstand aus. Und dann wird ein Interview geführt mit einem Ethnologen, der da in Hamburg, nein, in Bremen unterrichtet, Vorlesungen hält. Und er sagt, in der Tat, es hat noch keine Gemeinschaft gegeben, in der die Tendenz zur Veröffentlichung von Privaten und Intimen so stark war wie in der heutigen. Diese drastische Enttabuisierung, mit der eine Brutalisierung einhergeht, scheint mir beispiellos in der Kulturgeschichte. Und ich habe es gestern erwähnt, im Zusammenhang mit der biblischen Prophetie, und dass nach der Botschaft des Kreuzes die häufigste Botschaft in Gottes Wort ist, die Botschaft vom zweiten Kommen Jesu. Dass der Jesus uns voraussagt, es kommt die Anomia. Vor der Wiederkunft Jesu wird noch eine nie dagewesene Gesetzlosigkeit um sich greifen. Und jetzt muss dieser Weltmensch sagen, es ist beispiellos in der Kulturgeschichte, was sich diese eine Generation geleistet hat. Und dann stellt der Spiegelredakteur die Frage, haben die Medien in diesen schon beinahe apokalyptischen Zeiten nicht eine besondere pädagogische Verantwortung? Die Weltmenschen sagen, das ist ja bald schon apokalyptisch. Das geht doch dem Ende entgegen. Und er sagt auch hier ganz offen, eine Gesellschaft ohne Tabus, ohne Vorschriften und Verbote ist keine Gesellschaft. Es schlagen die Weltmenschen Alarm. Wir sind dabei, uns kaputt zu machen. Wir sind ein Volk im Schweinestall geworden. Er hängte sich an einen Bürger desselben Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit Triebern, die die Säue aßen, und niemand gab sie ihm. Und liebe Freunde, jetzt wird hier zum Teil ungeschminkt das Bild des Menschen gezeichnet, der von Gott davongegangen ist. Man kann gar nicht sagen, der von Gott dahingegeben ist, das trifft auch zu, sondern der freiwillig von Gott davongegangen ist. Und wenn man heute zum Teil sieht, das Elend, die Hilflosigkeit, den Hunger in dieser Welt,
Da muss man ja öfters an diesen Satz denken, niemand gab ihnen etwas. Oder wie ich gestern vorgelesen habe, im Zuge von 5. Mose 28, wo Gott erst den Segen für das Volk Israel voraussagt, wenn sie gehorchen, und dann das Gericht, den Fluch, wenn sie nicht gehorchen. Und da heißt ja ein Passus, und niemand wird dir helfen. Niemand gab sie ihm am Acker, am Trog der Schweine. Und jetzt kommt die Kehrtwendung. Und das ist die Hoffnung. Und wir haben ja diese Überschrift, lass dir die Hoffnung nicht nehmen. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin in Fort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Taglöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und schaut, hier habe ich eine Fundgrube von diesem begnadeten Pastor Wilhelm Busch. Ich meine jetzt nicht den Humoristen, den ich auch gerne zitiere. Max und Moritz ist ja einigermaßen bekannt. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Das werden die Lehrer heute ziemlich gut nachvollziehen können. Diesen Satz, der manches anti-autoritäre Experiment vorweggenommen hat. Ich meine hier den Essener Jugendpfarrer, eine begnadete Stimme im deutschen Lande. Und er hat Predigten gehalten am Beginn des Zweiten Weltkriegs über den verlorenen Sohn. Und da schreibt er Folgendes. Es heißt wörtlich, er kam zu sich. Vor kurzem las ich von einem, der zu viel getrunken hatte. Im Rausch kriegte er Streit und erstach seinen Freund. Da kam er zu sich. Solche Berichte liest man immer mehr. Der unwiedergeborene Mensch, damit ist der Mensch gemeint, der sich von Gott abgenabelt hat, der Mensch ganz bewusst ohne Gott, der Mensch, der nicht mit Gott versöhnt ist, der unwiedergeborene Mensch lebt immer im Rausch, das muss er ja, sonst hält er es gar nicht aus, er hat viele Mittel, sich zu berauschen, bei dem einen ist Alkohol, bei dem anderen sind seine Triebe und Leidenschaften, der dritte ist vom Geld berauscht, der vierte von seiner Macht, der fünfte von den politischen Ereignissen, der sechste von dem Sorgengeist, dass er ja keine Chance verpasse, der siebte hat den Kinorausch und so weiter und so weiter. Ich las einmal die Lebensgeschichte eines Mannes, Paolo Schwarz, der wurde als Elsässer von den Franzosen zu lebenslänglicher Verbannung nach Cayenne verurteilt, also Französisch-Guayana im Norden von Südamerika. Der erzählte mir, wir waren mal See im Lager, dann sahen wir das sogenannte Totenschiff ankommen, das uns zu den Teufelsinseln bringen sollte. Da packte alle eine Riesenverzweiflung. Jeder verkaufte, was er noch hatte, und kaufte Schnaps. Und dann ging alles unter in einen großen Rausch. So macht die Welt, ehe sie zur Hölle fährt. Liebe Freunde, damals gab es keine Drogenwelle, keine Okkultwelle, keine Pornowelle, keine Berauschung durch Rockmusik, die Rockmusik gibt es erst seit 1954, keine TM, keinen Videorausch, keinen Computerrausch oder was es heute alles an Möglichkeiten gibt oder Gameboys und dergleichen, um den Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren. Was würde Wilhelm Busch heute sagen? Und das war am Beginn des Zweiten Weltkriegs. Eine unglaublich prophetische Stimme. Ich habe seine Kassette jetzt gerade hier unserem Bruder gegeben, meine Erfahrungen mit der geheimen Staatspolizei. Es ist packend, es ist lebendig und man hält es manchmal nicht für möglich, dass der Mann gewisse Dinge vor 50 Jahren gesagt hat. Und ich habe es gestern im kleinen Kreis erzählt, ich hörte einen Vortrag von ihm aus dem Jahre 62, erst auf Tonband, dann auf Kassette. Und da hat er sich damals schon gewundert, dass Gott dieses gottlose deutsche Volk noch nicht gerichtet hat. 62, fast eine heile Welt. Wenn da jemand mit den Dingen gekommen wäre, die heute gang und gäbe sind, hätte man mit Blaulicht in die nächste Psychiatrie gefahren. Und dann sagte er, ihr könnt jetzt von Glück reden, dass er Deutschland gemeint hat, Anwesende natürlich alle ausgenommen. Da sagte er 1962, wir Deutschen
sind das dümmste Volk geworden. Sie haben Angst vor der Atombombe, vor der Arbeitslosigkeit, vor Krebs, diese Narren. Sie sollen Angst haben vor dem, der Macht hat, Leib und Seele zu verderben in der Hölle. Wir Deutschen sind das dümmste Volk geworden. Wilhelm Busch. Ich habe versucht, ihn etwas nachzumachen. Und ich traue das hier so offen zu sagen, weil er hat zum Glück nicht gesagt, wir Österreicher sind das dümmste Volk geworden. Und das hat uns echt restlos vertrieben, die Gottesfurcht. Und liebe Freunde, es ist das auch von daher so aktuell und prophetisch, weil, und auch das sage ich wiederum mit Kummer im Herzen, das Gericht Gottes geht parallel mit Berauschung. Das Gericht Gottes beginnt damit, dass Gott bereits schweigt. Wie Wilhelm Busch sagte in seinen Erfahrungen mit der Gestapo, es Gott zum Gericht einen ganzen Volk schweigt und nur noch zu seinen Kindern redet. Und im Alten Testament, da musste manches sichtbar dargestellt werden, was da geistlich dann übertragen wird. Und da musste der Prophet Jeremia, da musste er vor dem Volk so Weinkrüge hinstellen. Und dann fragen die Leute, ja, lieber Jeremia, wer weiß denn nicht, dass diese Krüge mit Wein angefüllt werden? Und dann sagt dem Jeremia Gott, dann antwortet dem Volk, so spricht der Herr. Siehe, ich will alle in diesem Lande, die in diesem Lande wohnen, die Könige, die auf dem Thron David sitzen, und die Priester und Propheten und alle Einwohner Jerusalems mit Trunkenheit füllen, also die Hohen des Volkes und das einfache Volk. Und jetzt kommt dieser schwere Satz, und sie ohne Mitleid verderben. Ich will sie berauschen. Und es klagte ein weltliches Blatt in einen Artikel August 1980. Jeder hat über Yoga, transzendentale Meditation, Yin-Yang, Sufismus und dergleichen Kulte gehört. Viele sind in irgendeiner Weise direkt damit in Kontakt gekommen. Man hört und liest über Biorhythmen, Telepathie, außersinnliche Wahrnehmung, Telekinese, Astrologie, UFOs, Zeitreisen und was der Spinnereien mehr sind. Jeder kennt aus den Massenmedien oder aus dem Bekanntenkreis Fälle, wo jemand mit verschiedensten chemischen Substanzen kosmische Erfahrung und Bewusstseinserweiterung anstrebt. Und niemandem ist es entgangen, dass die Welt zurzeit die schwerste Rauschgift-Epidemie erlebt. 1980. Inzwischen hatten wir in Deutschland im Jahr 92 2000 Drogentote. Wir haben Rekordzahlen. Rekordzahlen in allen Bereichen. Verbrechenszuwachsrate wie noch nie zuvor. Man hat eine neue Qualität des Verbrechens. In den 70er Jahren, und das wissen natürlich die Jüngeren nicht so, die denken, das war immer so, fand in den Lehrplänen der Schulen eine drastische Wende statt. Zum Unterrichtsstoff gehören seither Komikhefte, Rockmusik und verschiedenste grüne Themen. Eine Epidemie von Sektentum, Aberglauben, Sodom und Gomorra überzieht die westliche Welt, begleitet von Pseudowissenschaft und Scharlatanerie im öffentlichen Bildungswesen. Jesaja 63, Vers 6. Ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn. Ich habe sie trunken gemacht in meinen Grimm. Wir sind berauscht. So macht's die Welt, sagte dieser Mann Wilhelm Busch, vor bald 60 Jahren, ehe sie zur Hölle fährt. Und liebe Freunde, ein Betrunkener kennt nicht seinen wahren Zustand. Ein Betrunkener schläft friedlich auf den Schienen, er sieht nicht den Zug heranrasen, liest nach in den Zeitungen, tödlicher Unfall, junge Leute von der Disco, besoffen, naja, so steht's nicht dort, betrunken oder zu viel Alkohol und dergleichen, sich überschätzt, aus der Kurve rausgeflogen, kaputt, tot und so weiter, Endstation. Ein Berauschter ahnt nicht, was sich abspielt. Und so ist diese Welt durch ihre Ideologien, durch diese Macht der Sünde, durch diesen ganzen Okkultismus und was über uns hereinbricht an Sodom und Gomorra, sie ist berauscht und sieht nicht, dass er auf den Abgrund zustürzt. Was der Geist Gottes bewirkt, ist eine heilsame Nüchternheit, ein erschreckendes Aufwachen. Mensch, ich stehe ja vor dem Abgrund. Wir sind ja verloren. Und da gibt es tausend Wege, sich zu berauschen. Der verlorene Sohn kam zu sich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und da schreibt wiederum Wilhelm Busch: Wir müssen auf einen wichtigen Zug achten. Der verlorene Sohn hat sich ja schon mal aufgemacht, nämlich als er aus dem Vaterhaus wegzog. Und wir haben gesehen, dass damals zwischen dem Entschluss und der Ausführung eine gewisse Zeit verstrich. Diesmal ging's anders, diesmal ging's ruckzuck. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen, sagt er. Und dann kommt gleich danach und er machte sich auf. Und das ist nun so wichtig. Willst du dich zum lebendigen Gott bekehren, dann tu es heute. Eine Bekehrung geschieht schnell oder nie, meint Wilhelm Busch. Und er kam zu seinem Vater und das ist die Hauptsache. Ich habe im Ersten Weltkrieg einige Offensiven mitgemacht. Da ging es am Anfang großartig her, aber das Ziel Verdun, Paris haben wir nie erreicht. Solche steckengebliebenen Offensiven gibt es auch im geistlichen Leben. Vor vielen Jahren kam ein junger Mann zu mir und sagte, mit mir muss es anders werden. Er steht heute noch so, dass es mit ihm anders werden muss. Er kam nur bis zum Pastor, es war eine verfehlte Offensive. Und liebe Freunde, wenn ihr nur bis ins Evangeliumszentrum gekommen seid und nicht weiter, ist es wahrlich ein Rohrkrepierer, eine verfehlte Offensive, sage ich ganz offen. Es geht uns darum, dass er zu dem lebendigen Gott durchdringt. Unser frommes Kasperltheater, entschuldigt die Ältesten hier, das kann wahrlich niemanden retten. Er kam nur bis zum Pastor, es war eine verfehlte Offensive. Manche kommen bis zur Marktkirche, manche kommen bis zu einem Entschluss, manche bis zu einer seelischen Erregung, manche bis zu christlichen Überzeugungen, alles steckengebliebene Offensiven. Nun, Wilhelm Busch hat so freimütig gepredigt, obwohl er Pastor dieser lutherischen Kirche war. Und wie hat er die Dinge doch klar erkannt. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Und jetzt müsst ihr wissen, der Herr Jesus erzählt diese Geschichte jüdischen Zuhörern. Und für den Juden, der im Begriff an Unreinheit, an Gräulichen, an Entsetzlichen ist das Schwein. Sodass allein von der Geschichte die Zuhörer wahrscheinlich schon mit einer Gänsehaut oder gar Dauerwellen in der Wirbelsäule dastanden. Und jetzt kommt er da zurück. Und liebe Freunde, jetzt geistlich gesprochen, so sehen wir aus. Durch unsere Emanzipation und Gottlosigkeit in den Augen eines heiligen Gottes. Entstellt, verzerrt, verstunken, verbogen. Aber jetzt kommt das Unglaubliche. Er war noch von ferne von deinem Was, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und lief und fiel um seinen Hals und küsste ihn. Und das von diesem Bild der Schweine für Juden, es gibt kein größeres Bild der Gnade Gottes. Es gibt es nicht mehr. Es ist nicht mehr zu überbieten. Der Vater hätte da einen Zettel raushängen können beim Fenster. Mein lieber Sohn, wenn du das und das erfüllst, dann will ich mit dir wieder in den Dialog treten. Das ist das Gesetz. Gnade heißt, der Vater läuft. Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass der Vater läuft. Und es jammerte ihn. Und dieses griechische Wort, dieses Blagnitzomai, es heißt, es tat ihn bis in die tiefsten Eingeweide weh. Es ist ungefähr das, was eine Mutter empfindet und was ich keiner Mutter und keinem Menschen vergönne, als müsste sie zusehen, wie ihr Kind vor ihren Augen überfahren wird. Und liebe Freunde, was da an Stich in das Herz einer Mutter geht, was sich da abspielt, das ungefähr beschreibt das, als der Vater seinen Sohn sieht. Und so groß ist die Liebe und die Sehnsucht des lebendigen Gottes nach seinen gefallenen und kaputten am Acker der Schweine im Schweinestall gelandeten Geschöpfe. Das ist der menschensuchende, rettende Gott der Bibel. So wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Man kann es nicht schöner zeichnen. Er lief, er fiel um seinen Hals und küsste ihn.
Das ist der Gott, dem diese Welt den Rücken zutritt, dem er den Krieg erklärt hat, dessen Gebote man mit Füßen tritt, mit Spott und Hohn übergießt. Das ist der Gott, vor dem man davonläuft. Kein Wunder, dass diese Welt immer unregierbarer wird, nicht mehr aus noch ein weiß.
Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Kleid hervor, tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Da heißt es hier wiederum bei Wilhelm Busch: Ihr müsst darauf achten, dass der verlorene Sohn nicht sagt: Ich habe Fehler gemacht, es tut mir leid. Zu solchen Geständnissen werden wir zur Not bereit. Nein, es geht um das harte, verhasste Wort Sünde. Ich habe gesündigt. Der verlorene Sohn sagt auch nicht: Ich habe wohl geirrt, aber die Menschen und Umstände waren schuld daran. Solche Sündenbekenntnisse sind wertlos. Er sagt auch nicht: Wir sind eben alle Sünder. Nein, er redet jetzt von sich: Ich habe gesündigt. Auf das Ich kommt es an. Zu einer alten Frau kam ein Pfarrer und las ihr aus dem Römerbrief vor. Da kam die Stelle: Wir sind alle Sünder. Da nickte die Frau: Doch, doch, ja. Der Pfarrer schaute auf und fragte: Ist das wahr? Ja, ja, das ist wahr, das ist wahr. Dann bekennen Sie doch Ihre Sünde. Da fuhr die Frau auf: Wer hat Ihnen was von mir erzählt? Ich bin doch eine ehrbare Frau. Ich habe doch nichts Schlechtes getan. So ist's. Wir lassen es gelten, wenn es heißt, wir sind eben alle Sünder. Aber der verlorene Sohn sagt: Ich habe gesündigt. Und auf das Ich kommt es an. Und ich werde auch nicht vergessen, wie Wilhelm Busch in diesem Buch die Frage stellt: Wem läuft der Vater entgegen? Den Großen dieser Welt? Den Frommen? Den Heiligen? Den Kirchenchristen? Nein. Den Sünder, der um Gnade fleht. Ich habe gesündigt und der Himmel kommt in Bewegung. Und liebe Freunde, vielleicht dämmern uns die Zusammenhänge, dass in dieser antichristlich ausreifenden, gottlosen Zeit das Wort Sünde abgedankt hat. Dass man in Form der Psychologie 1000 Wege gefunden hat, um alles und jedes über die Lippen zu bringen, nur nicht mehr: Ich bin sündig, ich bin schuldig. Und wir haben ein unübersehbares Repertoire von Entschuldigungen uns zurechtgelegt: die frühkindlichen Frustrationen, der Konsumterror, die gesellschaftlichen Zwänge, die Erziehung, die Mickey Maus, ich weiß nicht sonst noch was, die Polizei, die Politiker, alle haben irgendwie Schuld. Wir sind die Opfer, wir sind unschuldig. Und so geht es gerade in den Abgrund. Die Kehrtwende: Ich habe gesündigt. Und daran kommt niemand vorbei, der mit Gott versöhnt werden möchte. Das ist die Weichenstellung. Und liebe Freunde, ich schätze Leute, die sagen können: Ich habe gesündigt. Es gehört kein Mut dazu, Rauschgift zu nehmen. Gehört kein Mut dazu, Hurerei zu treiben, zu sündigen, den Sog dieser Welt zu laufen, sich ständig zu entschuldigen, wie es heute üblich ist. Es gehört Mut dazu, zu sagen: Ich habe gesündigt. Ich werde nicht vergessen, ich sah mal einen Dokumentationsfilm über den Nürnberger Prozess, wie Oberbefehlshaber der Wehrmacht Keitel aufstand und sagte: Ich habe geirrt. Ich war nicht imstande, das zu verhindern, was verhindert hätte werden müssen. Ich schätze Leute, die sagen können: Ich habe gesündigt. Ich bin schuldig. Wo sind sie? Und wenn das der Fall ist, dann in allegorischer Weise spielt sich das hier ab. Er küsste ihn. Bringt das beste Kleid, tut es ihm an und gibt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Bringt das Kalb,
dass wir gemästet haben, schlachtet und lasset uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Die Bibel sagt, wer seinen Lüsten lebt, ist lebendig tot. Das ist diese Generation. Wir haben das Lustprinzip und die Folgen stellen sich dementsprechend ein. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Bringt das beste Kalb, bringt das beste Kleid, gibt ihm den Siegelring. Gott schenkt uns die Herrlichkeit des Himmels. Und liebe Freunde, vielleicht kennen das einige aus meinem Munde. Ich habe über diesen verlorenen Sohn wahrlich nicht hier zum ersten Mal gepredigt, aber es verdrießt mich nicht, das doch wieder zu erzählen. Ich las einmal, ich wohnte damals noch in der Schweiz, den Bericht oder die Meldung, wie man da die Enkeltochter des 10-Millionärs Ortiz, diese Enkeltochter Graziele Ortiz, entführt hatte. Und die Entführer verlangten so und so viele Millionen Lösegeld. Und die Eltern haben sich dann via Fernsehen an die Entführer gewandt und das Gesicht der Mutter, das war schon tragisch. Und der Aufruf war, gebt uns unsere Tochter zurück, wir zahlen die Millionen. Nun, in dieser Zeit der Selbstverwirklichung und des Ego-Trips, die griechische Sprache ist ja der Reicher. Das Wort Liebe ist ja auch mehr und mehr sinnentlehnt worden. In der Bibel heißt Liebe geben. Je mehr ich jemanden liebe, desto mehr bin ich bereit zu geben. Und das Höchste, das ich ja geben kann, ist ohne Widerrede mein Leben. Und für mich ist einer der kostbarsten Sätze in Gottes Wort, wo der Jesus sagt, niemand hat größere Liebe, denn der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Er hat nicht nur schöne Worte gemacht, er hat es mit seinem Leben unterstrichen. Und hier haben diese Eltern mit anderen Worten gesagt, wir lieben unsere Tochter, wir zahlen den Preis, wir zahlen die Millionen, aber bitte gebt uns unsere Tochter zurück. Und das ist in etwa ein Bild dessen, was am Kreuz von Golgatha, liebe Freunde, liebe Seele, liebe Zuhörer, geschehen ist, dass Gott sagt jetzt mit anderen Worten, ich zahle nicht nur die Millionen, ich zahle nicht nur die Milliarden, ich zahle mit dem Allerkostbarsten im ganzen Universum, nämlich mit dem Blut meines einzigen Sohnes, aber bitte gebt mir meine Geschöpfe zurück. Und weil dich Gott so liebt, kann und wird er dich nicht zwingen. Es gibt bei Jesus nur Freiwillige, wer mir nachfolgen will. Und der Jesus hat um Jerusalem geweint und sagen müssen, ihr habt nicht gewollt. Und man muss mehr und mehr über diese Generation sagen, Anwesende hoffentlich wirklich ausgenommen, ihr habt nicht gewollt. Man wird erinnert an dieses Pauluswort, ihr achtet euch des ewigen Lebens nicht für würdig. Wir gehen rein zu den Heiden, so muss er seinen Landsleuten, den Juden, sagen. Und wir haben eine Generation, die spottet doch nur noch über Gott, die achtet sich des ewigen Lebens nicht mehr würdig, glaubt nicht mehr an eine Auferstehung, glaubt vielleicht an die Reinkarnation. Und Beckenbauer glaubt, dass er im früheren Leben eine Pflanze war und das sind Dinge. Shirley MacLaine und sie war Kleopatra, ist eine Beinig, wenn andere auch glauben, dass sie mal Kleopatra waren und danach war sicher unser Finanzminister Theo Weigel, ihr seht, ich lebe in Deutschland, mal ein Pleitegeier oder wird es noch in einem zukünftigen Leben und so weiter und so fort. Das kann man alles glauben. Wir haben mehr und mehr eine Generation, achtet sich des ewigen Lebens nicht für wenig. Kann die Menschen nicht zwingen. Und lasst mich als letztes auch diese Geschichte, die ich in diesem Zusammenhang gewöhnlich berichte, noch erwähnen. Das hat sich irgendwo in Amerika abgespielt. Da hatte ein Streckenwärter, ein Stellwerk zu bedienen, eine Drehbrücke, und wurde das parallel zum Flussufer gestellt, konnten die Schiffe durchfahren, wurde es quergestellt, konnte der Zug drüber fahren. Und da hatte dieser Streckenwärter einen Sohn, der spielte da so bei diesem Stellwerk und da fiel er dann in den Schacht hinein. Der erschrockene Vater möchte hinterher ihn rausholen. Es kommt die Nachricht, ein Zug ist im Anfang. Und es war einfach von der zeitlichen Konstellation nicht mehr möglich, jetzt erst in aller Ruhe den Sohn da rauszuholen und dann dieses Stellwerk in Bewegung zu setzen. Er stand vor der Wahl, ich kann meinen Sohn schonen und muss dann buchstäblich einen Zug mit vielleicht hunderten Passagieren in den Abgrund stürzen lassen, oder aber ich opfere meinen Sohn. Was sich im Herzen dieses Vaters abgespielt hat, ist nur schwer nachvollziehbar. Man kann das ja leicht erzählen, man kann darüber reflektieren, aber angenommen, ich wäre in so einer Situation, ich möchte es nicht erleben. Und dann hat dieser Streckenwärter nach einigen Zögern den Hebel umgelegt und begann sich das Stellwerk zu drehen und zermalmte seinen Sohn. Und als dann der Zug über diese Brücke fuhr, da haben einige diesen Streckenwärter noch zugewinkt, einige Passagiere in diesem Zug. Und in diesem Streckenhaus saß ein zerstörter Vater. Ich hoffe, wir haben diesen Satz mal gehört. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, nicht in diesen Abgrund stürzen, sondern das ewige Leben haben. Diese Wunden schreien, mögest du den Sündern doch verzeihen, mögest du den Sündern doch verzeihen. So wahr ich lebe, sagt Gott, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Lasst mich abschließen, wiederum mit Wilhelm Busch. Es gibt viele Leute, die wissen zwar etwas von der Liebe Gottes in Christo, aber sie kommen zu keinem Frieden. Sie sind nicht versöhnte Kinder im Hause Gottes. Und warum? Weil sie nie in Gottes Haus und Gemeinde, weil sie in Gottes Haus und Gemeinde eindringen wollen, ohne das rettende Wort zu sprechen: Ich habe gesündigt. Sie haben nie vor dem heiligen Gott mit zerbrochenen Herzen auf ihren Knien gelegen und bekannt: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Vielleicht kann ich das hier noch sagen. Zu Beginn sagte der Sohn: Vater, gib mir. Und danach: Vater, mache mich. Erst fordernd und dann bereit. Ich frage euch, die in dieser halben Stellung vor Gott lebt, die ihr die Liebe Gottes kennt und doch nicht der Wahrheit die Ehre gebt, warum handelt ihr so? Da gibt es viele Gründe. Die einen wissen überhaupt nicht, mit Gott zu reden. Die anderen sind zu stolz. Sie wollen nicht als Sünder dastehen. Die Dritten meinen, es sei nicht so schlimm mit ihrem, wie sie sagen, bisschen Sünde. Die Vierten nehmen es zu leicht und meinen, es sei alles in Ordnung, wo nichts in Ordnung ist. Und die meisten wollen nicht bekennen, ich habe gesündigt, weil sie ihre Sünde nicht lassen wollen. Sie wollen Gott um die Sünde halten. Das aber ist der sicherste Weg zur völligen Verstockung und zum Verderben. Der Evangelist Elias Schrenk bat fast in jeder Versammlung seiner Hörer: Bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Ich bitte euch auch darum. Es ist Freude im Himmel, sagt die Bibel, über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du zu unseren Herzen reden mögest. Und dass dort, wo man angesprochen wurde, es nicht wegwischt, sondern dass du in deiner Gnade nachgehen möchtest und in etwas dämmert, in welch einen Zustand wir uns befinden, wie wir berauscht, vernebelt und benebelt worden sind. Und wie unauslotbar und unermesslich deine Liebe ist. An diesem Kreuz für Sünder, diese schlimmste aller Todesarten, durchlitten, durchstanden, und das tatst du für uns. Herr, wir haben es nicht verdient, aber das gehört zu diesen großen Geheimnissen, dass du diese deine gefallenen Geschöpfe immer noch mit dieser unendlichen Liebe liebst. Und Herr, ich bitte dich auch, dass dies niemand vergeblich umsonst gehört hat heute Abend. Dass man beginnt, zu sich zu kommen, in sich zu schlagen wie dieser verlorene Sohn, nicht um sich, wie es heute üblich ist. Dass man aufwacht, ja, es wäre noch wunderbarer, dass manch einer, ob gläubig oder nicht, sich aufmacht und mit dem Herzen bekennt: Vater, ich habe gesündigt. Du mögest dazu Gelingen schenken. Ich bitte das in deinem wunderbaren Namen. Amen.